Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbikes Magazins. Ja, ist es vielleicht ein beliebtes Feindbild von euch oder sind wir doch Brüder oder Schwestern im Geiste? Also es geht um die große Kontroverse Rennradfahrer gegen Mountainbiker. Und die eine Gruppe schaut mitunter mal etwas spöttisch auf die jeweils andere Gruppe herab, aber vielleicht liegt es eigentlich nur am Unverständnis. Vielleicht sehen wir die Sachen, die die andere Gruppe macht und können sie einfach nicht verstehen. Und mit ein bisschen mehr Erklärung würde es da uns viel leichter fallen, Verständnis aufzubringen. Oder vielleicht gibt es auch tatsächlich wirklich unüberbrückbare Unterschiede. Ja, und um das zu klären, habe ich heute zwei Gesprächspartner eingeladen, die sich da die Köpfe aneinander hauen können. Das ist nämlich einmal der Christian Brunker. Bei uns in der Roadbike-Redaktion ist er der mit der am stärksten ausgeprägten Schotter- bzw. Geländeallergie, würde ich sagen, und ist eigentlich am liebsten auf Rennradreifen unterwegs.
Genau.
Hallo Christian.
Hallo, grüßt euch.
Genau, aber natürlich darf da ein Vertreter der sogenannten Stollenfraktion nicht fehlen und da gibt's fast niemand besseren als den Mountainbike-Redaktionsleiter André Schmidt. Der ist heute mit dabei. Hallo André.
Hallo zusammen.
Das ist der mit der Asphaltallergie sozusagen.
Das ist, ja, könnte man sagen.
Ja, da kommen wir ja gleich noch zu.
Aber André, du hast schon im Vorfeld, ich will nicht sagen dich geoutet, aber du hast schon zugegeben, dass du auf dem Rennrad zum letzten Mal oder in den letzten Jahren vielleicht ein oder zweimal unterwegs warst. Stimmt das?
Genau, also ich habe mich ja quasi als Opfer bereit erklärt. Nein, auch wir in der Mountainbike-Redaktion sind natürlich grundsätzlich mal Radfahrer. Das heißt, von uns fahren auch durchaus viele relativ viel Rennrad. Also gerade die so ein bisschen mehr der Cross-Country- und Marathon-Fraktionen sich zugehörig fühlen. Ich glaube, die trainieren oder die tun so, als ob sie dann trainieren würden. Ich bin ja tatsächlich eher so der typische Bergmensch und Geländemensch und Waldmensch, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich glaube, ich saß jetzt in den letzten 5 Jahren, glaube ich, zweimal auf dem Rennrad. Also wenn man Zwift ausnimmt, das habe ich irgendwie diesen Winter für mich jetzt auch so ein bisschen entdeckt. Ich finde es fürchterlich, aber ich habe es ein paar Mal gemacht und das tut jetzt gerade mein Rennrad. Also ich habe sogar ein Rennrad. Es ist uralt.
Okay, also das ist schon mal 15 Jahre alt. Die Grundvoraussetzung ist erfüllt, du besitzt ein Rennrad, auch wenn es jetzt im Moment nur auf der Rolle steht, was es ja vielleicht bei vielen Rennradfahrern im Winter generell tut. Aber zumindest du
musst auch hingehört.
Fängt schon los mit den kontroversen Statements. Und gleiche quasi andere Frage zurück an Christian. Mountainbike, das ist nichts für dich. Also saßt du schon mal auf dem Mountainbike oder bist du mal regelmäßig gefahren oder noch nie? Oder was sind deine Mountainbike-Erfahrungen?
Also ich muss ganz, ganz, ganz arg zurückerinnern, wann ich das letzte Mal auf einem Mountainbike saß. Ich glaube, das ist flotte 20 Jahre her. Das war, glaube ich, irgendwann mal da war ich mal beim Kumpel und der hatte irgendwie noch eins von seinem Vater rumstehen und da sind wir irgendwann mal eine Runde durch den Wald gedreht. Aber das ist echt 20 Jahre her, also so Jahrtausendwende. Im letzten Jahrtausend irgendwann muss das gewesen sein. Und seitdem hat mich halt die Straße irgendwann eingefangen und dann waren die Blicke ins Gelände irgendwie nicht so schrecklich verbreitet.
Okay, dann versuchen wir das doch mal ganz psychologisch aufzudröseln oder so. Die Frage geht jetzt an beide. Einer darf zuerst dann antworten und dann der andere. Aber also warum nicht? Also warum, Christian, fährst du nicht Mountainbike und André, warum fährst du nicht auf dem Rennrad? Du hast ja schon gerade schon so schön gesagt, ist ja eigentlich alles Zweiradfahren oder Radfahren.
Ja, also ich kann da gerne mal meine ja, ich habe ehrlich gesagt war mal mehr praktische Überlegungen als jetzt wirklich, dass ich jetzt irgendwas gegen Mountainbike fahren hätte. Ich fand das schon irgendwie mal ganz spannend, aber es war halt dann immer so, dann ein Fahrrad, das Rennrad war halt schon da, dann kam ich irgendwann über meinen Vater drüber. Der hatte sich immer eins gekauft und das war dann faszinierend, damit ich bin nicht gefahren und dann habe ich irgendwann mein eigenes gehabt. Das ist dann immer mit meinen durch die Studentenbuden und die ersten kleinen Klitschen, die man dann hatte, mitgezogen, stand dann meistens irgendwo immer im Flur, aber da war halt einfach kein Platz für noch ein zusätzliches Fahrrad. Noch dazu ein Mountainbike, was ja dann nochmal ein bisschen voluminöser einfach ist. Und da hat mich das Rennrad einfach ausgelassen und dann war es halt am Ende auch noch so, dass mich beim Rennradfahren fand ich immer cool, ich ziehe mich um, steig vor der Haustür aufs Rad und fahr los. Irgendwie sind diesen Gedanken, ich muss das Mountainbike irgendwo ins Auto laden um irgendwo hinzufahren, um da vernünftig Mountainbike zu fahren, weil ich halt auch durchs Studium bedingt halt oft in Städten gewohnt habe, also in Mannheim beispielsweise, und dann da irgendwie erst mit einer halben Stunde rauszufahren, irgendwo um Mountainbiken zu gehen, das fand ich dann irgendwie ein bisschen, da war mir die Zeit zu knapp für, und dann habe ich gesagt, die Stunde investiere ich lieber in Rennradfahren. So hat sich okay. Das dann irgendwie nie wirklich ergeben.
Okay, und André, das warum, der Christian hat jetzt ganz viele tolle Argumente fürs Rennrad geliefert, aber was sind deine Ausreden sozusagen, warum du nicht so gern aufs Rennrad gehst?
Da gibt's ja ganz viele, aber jetzt muss man mal überlegen, was ist denn jetzt so die Core-Aussage quasi? Witzigerweise zum Beispiel eine Sache, die ich genau anders sehe jetzt als Christian, oder die sich bei mir auch genau anders immer dargestellt hat. Ich habe irgendwie immer in der Nähe eines Waldes gewohnt. Jetzt wohne ich fast mittendrin, und auf der anderen Seite geht gleich der Berg hoch. Aber auch egal, ob ich da, wo ich aufgewachsen bin, da, wo ich studiert habe, auch in Stuttgart, dann bei mir war immer ein Wald vor der Haustür. Das, von daher war das für mich immer viel, viel einfacher, aufs Mountainbike zu hüpfen und in den Wald zu gehen, als aufs Rennrad. Und genau das, was ich beim Rennrad tatsächlich immer fürchterlich fand, wenn man in der Stadt gelebt hat und dann da also ich finde ja Rennradfahren eh schon viel zu gefährlich. Natürlich in erster Linie wegen dieser Autos, die da mit rumfahren, aber Rennradfahren in der Stadt finde ich schon fast absurd, weil da komme ich ja auch gar nicht vorwärts. Und das war für mich da also die viel, viel größere Hürde, glaube ich, immer aufs Rad zu kommen, war beim Rennrad, nicht beim Mountainbike. Und so jetzt mal so die emotionale Geschichte, Radfahren ist halt für mich auch irgendwie sowas wie Freiheit, und ich weiß, das kann man beim Rennradfahren, wenn man so wirklich alleine so einen Pass hochkurbelt, dann hat man dieses Gefühl, glaube ich, auch. Aber wenn ich mir da jetzt so eine typische deutsche Landstraße vorstelle, wo ich alle 2,34 Sekunden von einem mindestens 105 km/h schnellen Auto nicht überfahren, aber zumindest mal überholt werde, dann ist das für mich sehr, sehr weit von Freiheit weg. Und Mountainbiken, Wald, Berge, ja, das ist dann schon eher so das, was ich darunter verstehe.
Christian, möchtest du da gleich was drauf erwidern, oder möchtest du es erstmal sacken lassen?
Nee, das deckt sich ja. Also zeigt ja zumindest, dass wir beide eine Phobie haben, irgendwie erstmal irgendwo rauszufahren, um sein Hobby ausleben zu können. Wenn man natürlich direkt im Wald wohnt oder direkt dran hat, ist es natürlich ideal. Ich meine, das mit den aus der Stadt raus, ja, das war immer ein bisschen blöd, aber ich habe das Gefühl, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kennt man relativ schnell so seine Ein- und Ausflugschneisen. Also das ging sogar Mannheim-Ludwigshafen, hat man dann irgendwo seine Wege, wo man weiß, okay, da bist du nach 20 Minuten bist du aus der Stadt raus. Mittlerweile habe ich es jetzt wieder glücklicherweise ein bisschen näher, aber auch da gibt es dann die Wege, wie man rauskommt. Und auch was dieses Verkehrsthema angeht, klar, das ist ein Argument, das ich nachvollziehen kann. Da kommt es halt meiner Meinung nach ganz, ganz klar darauf an, dass man sich die richtigen Strecken raussucht und da ein bisschen Ortskenntnis rein investiert. Hatten wir ja auch schon in einigen Podcasts mal sowas, was Radwegplanung und sowas angeht, oder Streckenplanung, dass es da ganz arg drauf ankommt, welche Straßen man fährt und welche man vermeidet. Wenn man sich da ein bisschen auskennt und über die kleineren Sträßchen fährt, dann ist es schon, wo man die Überholfrequenz deutlich reduzieren kann.
André, also der Verkehr ist ja so ein bisschen ein externer Faktor, den man nicht so immer 100% unter Kontrolle hat, außer jetzt vielleicht, wie Christian sagte, durch die Streckenwahl. Du sagst es vorhin nochmal, das Rennradfahren wäre dir viel zu gefährlich, jetzt mal auch abgesehen vom Verkehr. Was spielt denn da noch mit rein als Gefahr für dich am Rennradfahren?
Na, ist schon der Verkehr natürlich. Also,
Die schmalen Reifen?
Nee, eigentlich nicht. Da habe ich mich dann in den Phasen, wo ich dann doch tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Rennrad gefahren bin, als ich es mal so im Urlaub angeboten hat, also in der Provence zum Beispiel, das ist natürlich dann auch zum Rennradfahren dann ein Traum. Da gewöhne ich mich dann doch relativ schnell an schmale Reifen, glaube ich. Und ich habe auch keine Geschwindigkeitsphobie, also weiß jetzt nicht, mit 150 km/h wird es mir wahrscheinlich auch so langsam ein bisschen flatterig werden, aber
da braucht man aber schon auch die richtige Übersetzung und den richtigen Hang, um diese 150
genau, aber zu so mit so hohen zweistelligen Geschwindigkeiten, da komme ich schon ganz, ganz gut mit klar, auch wenn ich mir dann so manchmal denke, wenn ich dann da so runter gucke, Und wie gesagt, ich habe ja auch noch ein älteres Rennrad und ich sehe dann da diese Felgenbremse und gucke dann gleichzeitig irgendwie noch, früher hatte man ja noch ein Tacho oder so, auf die Uhr zu gucken, ist wahrscheinlich schwierig, aber ich gucke dann da aufs Tacho und sehe dann diese Bremse und sehe diese dünnen Reifen und sehe dann alles zusammen. Also sagen wir es mal so, ich bin dann auch immer, glaube ich, froh, wenn ich dann von dem besagten Hang dann wieder unten bin.
Wenn es aus dem Gefälle dann wieder ins Flache geht.
Ja, wenn der Zeiger so von den 90, 80 km/h dann wieder so in den normalen Bereich geht, ja.
Ja gut, aber so was die Verletzung angeht, hätte ich jetzt gesagt, so da gibt's doch mindestens beim Mountainbiken ähnliche Risiken. Also wenn man dadurch einfach, dass man sich im Gelände bewegt, da ist so ein Sturz ist schon eher mal da und vielleicht ist der Untergrund auch steinig. Also da kann man sich ja schon mal ordentlich anhauen. Ja. Und du wirst dich sicher auch schon verletzt haben beim Fahrradfahren.
Ja, absolut. Mehr als genug. Nicht so schlimm wie viele andere, die ich kenne. Und nicht so schlimm auch wie viele andere in unseren redaktionellen Umkreisen. Ja, absolut, natürlich. Und es klingt jetzt, ich sag's trotzdem auch, wenn es makaber klingt, wir sind halt in der Regel danach nicht tot.
Okay, ja, das ist hart, ja, aber wahr.
Es ist makaber, aber wenn ich mir vorstelle, ich knall da wirklich mit 70, 80 km/h gegen ein Auto, was dieselbe Geschwindigkeit hat, ich glaube, da sind die Überlebenschancen natürlich relativ gering. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass jeder Rennradfahrer dem Tod geweiht ist, dem ist ja zum Glück nicht so. Beim Mountainbiken sind die Gefahren, zumindest wenn man das jetzt mal auf einem halbwegs normalen Niveau macht und jetzt vielleicht nicht Teilnehmer der Red Bull Rampage werden will und irgendwie den sechsfachen Backflip neu kreieren will, dann sind die Gefahren absolut da und man tut sich auch weh und es tut auch wirklich tatsächlich immer wieder scheiße weh, wenn man irgendwo im Downhill über den Lenker knallt und irgendwo in so einem Steinhaufen landet. Aber in der Regel ist danach halt immer noch alles dran und es ist in der Regel immer alles reparierbar. Und jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen Twilight-mäßig. Es gehört halt auch ein bisschen dazu. Also das ist okay, schon auch das, also was wir machen. Also so diesen Thrill bergab. Hey, kann ich diese Stelle jetzt fahren oder kann ich die nicht fahren?
Oder überschlägt es mich, weil es zu steil ist? Oder ich
und vor allem, wenn ich sage, okay, ich kann, also wie kann ich mich auch einschätzen? Also fahre ich sie dann auch? Fahre ich sie nicht? Fahre ich sie und habe mich falsch eingeschätzt und fliege wirklich auf die Nase und tu mir weh? Also das ist schon sicherlich nicht bei jedem Mountainbiker ein elementarer Teil. Also es gibt ja auch viele, die wirklich ganz gemütlich Touren zu Hütten irgendwie in den Alpen fahren oder so, die auf Schotter wieder runterfahren, die also in der Komfortzone bleiben, aber so die etwas trailerfineren Biker, die und Bikerinnen natürlich, die das gerne mögen, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und die eben diesen, ja, Thrill ist so ein blödes Wort, aber so diese technische Herausforderung einfach auch lieben, da gehört das Thema Stürzen und das Thema Wehtun dazu, klar.
Ja, ich glaube, das ist aber auch einfach so, wenn man sich verbessern will, dann muss man ja vermutlich halt auch mal Sachen probieren, wo man nicht vorher genau weiß, ob man sie kann. Und meine Erfahrung, also meine Schotter-Erfahrungen beschränken sich aufs Graveln mittlerweile, die zeigen auch so, manchmal ist es gefährlicher, wenn man zu zögerlich ist, als wenn man es dann einfach, also jetzt drauf ankommen lässt, ist ein blödes Wort, aber durch zu viel Schiss kann man es gefährlicher machen, als es wäre, wenn man ein bisschen entschlossener ist, einfach rollen lässt.
Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Ja, genau. Und
das ich gilt, wollte es auch gerade sagen. Gilt scheinbar für Rennradfahrer wie für Mountainbiker, ja.
Bis zu einem gewissen Grad natürlich, möchten wir hier auch nochmal betonen, macht keine dummen Sachen da draußen, aber ja, es ist, wie Chris ja gesagt hat, manchmal hilft es, wenn man quasi mit ein bisschen mehr Schwung und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Selbstvertrauen in so eine schwierige Stelle geht.
Ja, manchmal muss man es einfach rollen lassen. Also das ist, wenn du dann auf der Bremse hängst und versuchst es irgendwie nicht zu schnell werden zu lassen, hast du halt durch das Dauerbremsen irgendwie ein bisschen zu viel, also verlierst du Traktion. Und ich glaube, das ist
kommt halt immer so ein bisschen auf den Auslauf an. Also
klar.
Also kleine, schwierige Stellen rollen zu lassen, ist tatsächlich oft eine gute Idee. Wenn es dann natürlich immer so weitergeht, dann wird man halt zur rollenden Kanonenkugel. da muss man natürlich dann auch wieder ein bisschen aufpassen. Und generell ist es natürlich beim Mountainbiken auch so, wenn du die Zeit und die Muße für das alles hast und dich wirklich an schwierige Stellen dann ranarbeitest, also wirklich rantrainierst, indem du vielleicht eine ähnliche Stelle findest, die nicht ganz so schwierig ist, erstmal der übst, dann kann man da sicherlich auch viel vermeiden, aber ja, ist für den Normalfahrer natürlich auch gar nicht so einfach, also sich die Zeit zu nehmen, sich die Muße wirklich zu nehmen. Viele wollen ja dann in erster Linie auch beim Mountainbike natürlich erstmal fahren und
genau.
Dann kommt die schwere Stelle und dann, ja, fahr ich sie jetzt, fahr ich sie nicht, und dann ist es natürlich auch schnell mal passiert, klar.
Ja. Aber der Ton ist mir hier gerade noch so ein bisschen zu versöhnlich und zu verständnisvoll. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu pieksen.
Ich glaube, da musst du zum Outfit.
Ja, ich wollte nicht gerade sagen, gibt's denn irgendwas an quasi der anderen Radfahrart, also für Christian, für dich was beim Mountainbiken und André, für dich was beim Rennradfahren, wofür ihr so gar kein Verständnis aufbringen könnt? Das wäre zum Beispiel auch die Kleidung, André, wie du gerade schon gesagt hast.
Ja, Verständnis habe ich ja irgendwie schon, aber es sieht halt kacke aus.
Okay, jetzt kommen wir hier mal zum Knackpunkt.
Ich bin tatsächlich überhaupt kein Tight- und Lycra-Typ. Ich bin auch niemals ein Bip-Hosen-Fan. Ich fahre meistens einfach in einer Unterhose und eine Baggy drüber und gut ist und möglichst weites, auch jetzt übertrieben, aber ein weites Shirt und alles, was ich so früher dann auch mal wirklich als Rennradklamotte hatte, das liegt alles im Schrank, das staubt echt vor sich hin, das ziehe ich auch zum Mountainbiken nicht mehr an. Ich möchte mich da nicht mehr reinquälen und da reinpressen. Man wird ja auch nicht jünger und nicht dünner und ach, fürchterlich.
Ja, wirklich. Ich glaube, wenn man sich manche Mountainbiker anguckt, ist es, jetzt mal ein Reißzaun, weite Kleidung auch das Bessere für sie.
Boah, jetzt wird scharf geschossen.
Wobei ich da auch schon Rennradfahrer gesehen habe.
Ja, das ist auch in der Tat auch. Ja, da wäre weiter auch besser. Das gebe ich ja dann durchaus zu.
Gut, aber es ist auf jeden Fall, also, aber du kannst, ich nehme jetzt mal so ein, ich bin ja auch ein bisschen mehr Rennradfahrer, ich fahre auch Mountainbike und viel Gravel und so, aber eigentlich im Herzen muss ich als Worldbike-Redakteur natürlich die Rennradseite auch ergreifen, aber ich meine, so von Aerodynamik habt ihr bei Mountainbiken aber auch schon mal was gehört, oder? Weil mit diesen Flatter-Dingern, mit den Fallschirmen da, das ist ja wie ein Bremsfallschirm eigentlich.
Ja, ist ja manchmal Backup vielleicht auch ganz gut. So, nein, da haben wir schon gehört, aber ganz ehrlich, wenn ich so Rennradfahrer sehe, die dann irgendwie ein wahrscheinlich mindestens mal fünfstellig teures Aerorad fahren, und dann da irgendwie mit 30 km/h irgendwie den Radweg entlang des Flusses entlang eiern und wahrscheinlich im Idealfall noch einen Aero-Helm drauf haben, da weiß ich nicht, ob die Aerodynamik darüber Bescheid weiß, dass sie da jetzt helfen soll, weil das bringt doch da noch gar nichts, oder?
Aerodynamik ja, bringt immer was. Also.
Das ist das eine Argument, aber es ist ja ein bisschen vergleichbar mit den Mountainbikern, die mit 150 Millimeter vorne und hinten die Bordsteinkante hoch und runter fahren. Also
eine Bordsteinkante, glaube, kann höher sein, als man denkt.
Und die kann auch ganz schön, ja, so einen Impact haben. Ja, das stimmt. Nein, aber ich meine, also das wäre jetzt
wir hatten auch schon mal tatsächlich einen Redakteur, der sich an der Bordsteinkante ziemlich schwer verletzt hat.
Okay, also das ist ja eigentlich eher was man von einem Rennradfahrer erwartet, an der Bordsteinkante hängen bleiben. Aber was hast du denn also dazu, weil das ist beim Mountainbiken, es ist schon so ein, vielleicht nicht mehr so ganz wie vor 5 Jahren noch, aber schon, es war mal eine Zeit lang so ein Wettrüsten. Also ohne Enduro kann ich eigentlich nicht mehr ins Mittelgebirge gehen, weil es könnte ja irgendwo ein Stein kommen, wo ich mal, ja.
Jetzt muss ich aber noch kurz.
Über 150.
Ja. Kurz einkrätschen, weil du schon so ein Stichwort in die Runde wirfst, Enduro, da weiß ja der normale Rennradfahrer schon gar nicht mehr, was da losgeht. Das ist ja eins von meinen Anti-Mountainbike-Hass-Argumenten. Du kannst ja nicht mal mehr einfach Mountainbiken. Du gehst Cross-Country, All-Mountain, Enduro und was ist da alles an diversesten Fully, Single, Hardtail, was weiß ich, was alles gibt. Also
Down-Country,
also das ist ja ein schierer Wust. Also waren ja auch, warum ich nie mit Mountainbike-Fahren angefangen habe. Ich habe ja mal versucht, mich zu informieren, was ich denn da eigentlich bräuchte für meine Vorstellung. Ich bin da halt komplett momento gescheitert, weil wie viel Federweg und brauche ich ein All-Mountain, Fully, Enduro, was ist das alles überhaupt? Da mal jemanden zu finden, der einem das erklärt, was es damit auf sich hat und was man womit eigentlich machen kann, da habe ich gesagt, komm, lass den Scheiß, ich fahre mein Rennrad, da fahre ich halt.
Wow, ganz viele Fragen auf einmal jetzt. Also zu der letzten Frage, die Experten, die gibt es ja, die machen ein Magazin, das nennt sich Mountainbike Magazin, kommt einmal im Monat, immer im ersten
Dienstag
an den Kiosk und da ist das alles wunderbar erklärt. Nein, ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Das ist für Außenstehende manchmal schon echt crazy, wie viele verschiedene Kategorien wir da haben, wo dann wieder die Abgrenzung ist. Sebastian, du hast dieses wunderbare Unwort Down Country gerade genommen oder benutzt, was sich aus den Kategorien Downhill und Cross Country, also zwei völlig gegenseitigen oder eigentlich aus den Wörtern, eigentlich gar nicht aus den Kategorien, irgendwie zusammensetzt. Ja, ich kann es schon verstehen, dass das irgendwann draußen oder auch bei unseren Leserinnen und Lesern teilweise auch für Frust sorgt, weil sie auch einfach denken, hey, ich will doch nur ein Mountainbike, warum soll ich denn jetzt das nehmen und das und nicht das? Und das sieht doch auch schön aus. Nichtsdestotrotz hilft es natürlich auch so schon auch ein bisschen. Also es gibt dann so ein Mountainbike halt dann doch schon ganz schön verschiedene Spielarten. Also derjenige, der sich jetzt hier wirklich die Bikeparks und wirklich harte alpine Trails runterknallt, der braucht da auch das entsprechende Gerät für. Klar, das geht auch alles mit, sagen wir mal, jetzt 120 mm Federweg. Aber das macht mit 160, 170, 180 mm dann schon am Ende mehr Spaß, weil es auch mehr Sicherheit bringt. Und wenn ich dann dafür halt berghoch 1-2 Kilo mehr hochtreten muss, ja, ist es halt so. Muss ich mitleben. Also ich muss immer ja irgendwie einen Kompromiss für mich finden. Auf der anderen Seite reichen für denjenigen, der wirklich leichte Schottertouren, vielleicht mal einen leichten Trail zwischendurch fahren, für den, und da bin ich jetzt bei der Ausgangsfrage, ja, für den reichen natürlich irgendwie 100 bis 120 Millimeter Federweg. Da machen, glaube ich, schon einige den Fehler, so nach dem Motto, viel hilft viel, sich da viel zu viel Federweg ans Rad zu packen, als sie, oder ein Bike mit viel zu viel Federweg dann zu kaufen, oder mit Federweg zu kaufen, den sie nicht brauchen. Also das macht das Rad dann auch übrigens gar nicht besser unbedingt, weil es macht es schwerer, es macht es träger, es macht vielleicht unter Umständen auch die eigene Fahrtechnik schlechter, weil viel Federweg kann so eine Fahrtechnik auch so ein bisschen versauen. Deswegen Federweg da, wo er auch wirklich benötigt wird. Und jetzt hat man, glaube ich, noch eine Frage, die ich wahrscheinlich vergessen habe dabei.
Ja, ich kann nachliefern. Ich bin gerade im Flow sozusagen, weil wo das dann schon
Flow gehört aber zum Mountainbike. Rennradfahrer haben keinen Flow.
Nee. Manchmal ist mir flau auf dem Rennradfahren, aber das hat was mit Anstrengung zu tun. Weil das ist ja dann auch so dieses, wo du sagst, mit Federweg und Technik und Fahrwerk und Dämpfer. Und manchmal habe ich mir das Gefühl, wenn ich mir so das Cockpit von euren Testrädern da angucke, da ist irgendwie gefühlt mehr Hebel als im Jumbo-Jet dran für irgendwie Sattelstütze, Vario, Dämpfer ein, aus, Gangschaltung natürlich für vorne, hinten. Also das ist ja echt manchmal.
Nein, stopp.
Also habe ich manchmal das Gefühl, da hast du echt so ein, da lobe ich mir die Schlichtheit eines Rennrads irgendwie.
Ja und nein. Also grundsätzlich, ich bin ja, ich muss dir ja leider da sogar ein bisschen recht geben. Ich hasse das auch. Also Lenker voll mit Hebelage finde ich grausam. Aber da sind wir ja gerade eigentlich auf einem sehr guten Weg, weil das mit diesem Umwerfer, auf was ihr da vorne immer noch fahrt und so mit mehreren Kettenblättern, das haben wir ja eliminiert. Das braucht ja kein Mensch. Das heißt, wir haben schon mal einen Hebel weniger. Den Brems- und Schalthebel so schön integrieren, wie ihr das könnt, das hat Shimano mal versucht und ich weiß nicht, ob da...
Das gibt's, glaube ich, noch am Trekkingrad
tatsächlich. Wirklich sich der ein oder andere Ingenieur danach... ich denke ja mal, dass es ein Klischee ist und dass sich da keiner in den Tod stürzen musste. Aber das war mit Sicherheit der größte Flop, den Shimano im Mountainbike-Bereich je gemacht hat. Also diese Dual-Hebel-Schalt-Kombi-Versuch am Mountainbike, das hat einfach nicht funktioniert. Das konnte auch nicht funktionieren. Von daher... Ganz so clean wie ihr kriegen wir das vielleicht nicht hin. Und ja, die Vario-Stütze, die hat halt auch einen Hebel. Aber es gibt ja jetzt auch immer mehr Elektronik bei uns. Da habt ihr ein bisschen mehr mit angefangen als wir. Also ausnahmsweise kam da mal eine Innovation aus dem Rennradbereich, sonst kommt das ja immer von uns. Und das spart natürlich schon, das macht das schon spaßig clean da vorne, wenn diese ganzen Kabel weg sind, die wir halt auch nicht so gut integrieren können am Mountainbike, wie es am Rennrad möglich ist, eben wegen Federgabel und so. Da können wir halt schlecht, durch eine Federgabel kannst du halt schlecht ein Kabel durchlegen, der dann unten wieder rauskommt. Aber das ist schon, also finde ich, da sind wir auf einem richtigen Weg, da auch ein bisschen cleaner zu werden. Aber klar, so den ein oder anderen Hebel, eben für Variostütze oder für die Fahrwerke, bin ich auch nicht so der Fan von. Ich fahre mein Fahrwerk so, wie es da ist und will da auch nicht 100-mal Hebel hin, Hebel her, weil das Schlimmste an diesen ganzen Hebeln ist ja auch immer, dass man dann vergisst, in welcher Stellung sie gerade sind. Dann fährt man wieder mit dem gesperrten Fahrwerk runter, ist auch nicht toll. Also wir sind da auf einem guten Weg. Aber jetzt muss ich auch nochmal eine Spitze in die andere Richtung lassen. Ihr macht uns das aber doch gerade alles nach. Also gerade mit diesen ganzen Kategorien. Ich dachte ja, beim Rennrad ist auch immer, Rennrad ist ein Rennrad. Nun gucke ich ja auf den Titel des Kollegen Alex Walz, also quasi mein Pendant bei der Roadbike, der die Titelzeilen da ja auch schreibt. Wir tauschen uns immer vorher nochmal aus. Hey, funktioniert der Titel so deiner Meinung nach? Und der schreibt da ja neuerdings auch, ich glaube, was gibt's da alles? Touren, Rennräder, Sporttourer, Racetourer, Komfortracer. Ich blicke da ja auch schon nicht mehr durch. Ihr habt ja mehr Kategorien fast als wir inzwischen. Dann gibt's ja Aero-Racer, wie heißen die mit dem hohen mit dem langen Steuerrohr?
Endurance-Renner.
Endurance, ja, alleine schon der Ausdruck Endurance-Renner, was ist denn das?
Ja, wobei, da muss ich dann auch sagen, ja, das war meine Entwicklung, aber die ist aktuell auch wieder sehr im Zusammenlaufen. Also es hat sie sich echt mal aufgespalten in diese Aero-Renner, in diese Endurance, also die Langstrecken-Komfort-Renner, da war das unsägliche Wort, dieses Wording, wie man diese Dinge eigentlich nennt, auch lange schwierig und umstritten und jeder hat es irgendwie anders genannt, weil Komfortrenner klingt halt echt so nach unfassbar unsportlichem Hobel, was sie nie waren.
Ja, es ist vor allem so ein Widerspruch in sich, oder?
Ja, jein. Meint man immer, ist aber eigentlich gar nicht so. Die sind schon durchaus sportlich und das sind auch zum größten Teil sportliche Räder. Das Gute ist halt, dass die Entwicklung mittlerweile sich sehr wieder aufeinander zubewegt. Also, dass die schnellen, windschnittigen Aero-Renner jetzt leichter und komfortabler werden. Dafür werden die Komfort-Marathon-Endurance-Renner werden dafür wieder leichter und jetzt auch aerodynamischer. Also, das ist so, das bewegt sich.
Aber da muss man natürlich sagen, dass dann kommen halt jetzt solche Sachen zustande wie die Aero-Endurance-Renner. Also, da muss ich jetzt mal quasi uns selber ein Bein stellen als Rennradfahrer.
Ja.
Da werden aus zwei Kategorien wird nicht die alte, sondern da wird eine neue dann quasi gemacht.
Ja, weil sich das insgesamt halt in die Richtung bewegt. Und also ich glaube, da sind wir auf einem relativ guten Weg, dass der Allrounder echt wieder im Zurückkommen ist. Also das Rad, mit dem man wirklich alles machen kann. Und das war auch bei allen Kategorien, die es gab, war es halt immer so, ich kann auch mit einem Endurance-Renner schnell fahren und auch mit einem Aero-Renner kann ich in die Alpen. Das geht alles. Also das ist nichts, womit man irgendwas nicht machen könnte, weil man zu wenig Federweg hat oder mit dem Hardtail sollte man keine steilen Alpentrails runterballern. Das geht alles. Es ist nicht alles optimal, aber es geht grundsätzlich alles.
Ist ja eigentlich ähnlich, André, wie bei euch, dass man auch mit 120 Millimetern, wenn man jetzt nicht gerade auf in den Bikepark geht oder so, dann kann man mit einem 120 Millimeter Federweg, kann man auch so fast alles fahren, je nachdem, wird vielleicht durch die Fahrtechnik dann beschränkt, aber es ist möglich, so ist es, glaube ich, da auch
mehr
zu sehen.
Mehr oder weniger, ja, also vor allem der entscheidendere Punkt ist meistens am Rad die Geometrie, nicht ein Zentimeter Federweg mehr oder weniger. Da macht ein Grad flacherer Lenkwinkel oder steilerer Lenkwinkel mehr aus. Und grundsätzlich, ja, geht es, aber es geht dann halt zu Lasten von Geschwindigkeit und Sicherheit am Ende. Und ist natürlich auch ein bisschen von der eigenen Fahrtechnik und anderen Dingen dann so ein bisschen abhängig. Also ich merke das selber hier. Ich habe hier so auf meinen Hausrunden so zwei, drei echt knifflige Stellen. Die habe ich mich am Anfang so mit meinem 130 Millimeter Rad auch nicht so richtig getraut. Nachdem ich sie dann ein, zwei Mal mit dem Enduro gefahren bin und sie dann auch relativ gut geschafft habe, schaffe ich sie jetzt auch mit dem kleineren. Also das ist oft dann auch eine Kopfsache, dass du dir denkst, mit 120 Millimeter, 130 Millimeter Federweg, da war ich das jetzt aber nicht runter mit meinem Enduro für dich. Aber und man sieht, dass es natürlich dann am Ende doch beides geht.
Führt ja dann zu der Frage, wie viele verschiedene Mountainbikes braucht man denn eigentlich?
Ja, so ich denke mit 5 bis 6 ist man ganz gut dabei.
Hätte ich jetzt für Rennräder auch gesagt, so 5, 6, da bist du ganz gut aufgestellt.
Da geht dann natürlich noch nicht alles, aber
aber das Allermeiste.
Das ja. Meiste. Nein, Scherz beiseite natürlich. Kommt, glaube ich, einfach auch darauf an, wie intensiv man da sein Hobby betreibt. Wenn man ein modernes, aktuelles Trailbike, All-Mountainbike, also um es zu übersetzen, irgendwie ein Allrounder, so zwischen 120 und 150 Millimeter Federweg besitzt, da kann man mal grundsätzlich alles mitmachen. Da kann man einen Marathon fahren, den wird man nicht gewinnen vermutlich. Da kann man mit in den Bikepark fahren, da wird man vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle den Chicken Way nehmen. Aber grundsätzlich geht damit alles und mehr Rad braucht man auch eigentlich nicht. Wäre natürlich wirklich irgendwie auf der einen Seite Marathons ambitioniert fährt oder auch wirklich sich so ein bisschen als ambitionierter Kilometerfresser sieht, gleichzeitig aber auch Bock auf Bikepark und auf schwere Alpentrails oder so hat, der ist dann vielleicht wirklich mit einem leichteren Rad so irgendwie so aus der 100 bis 120 Millimeter Ecke plus vielleicht dann einem Enduro dann am Ende vielleicht besser bedient. Aber natürlich gibt's da kein Muss.
Nach oben offen sozusagen.
Nach oben ist immer alles offen und es wird mit Sicherheit Leute geben, die 10 Mountainbikes besitzen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die 20 Rennräder haben und sie vielleicht sogar fahren.
Du hast ja auch mir schon wieder eine kleine Vorlage geliefert, als du von einem leichteren Rad sprichst. Man muss ja sagen, ein Mountainbike ist mit 12 Kilo wahrscheinlich leicht, oder?
Ja, das kommt jetzt auf die Kategorie an. Nein, ein Cross-Country Fully wäre damit schon auch eher schwer. Ja, aber so das Allround-Rad, was ich gerade so ein bisschen skizziert habe, das wäre mit 12 Kilo leicht, ja.
Das sind natürlich ein paar Kilo mehr als beim Rennrad.
Zwei Rennräder, oder?
Da wärst du vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren wärst du damit gar nicht so falsch gelegen, aber muss ich jetzt wieder quasi ein bisschen gegen die Rennräder argumentieren mit der Scheibenbremse, die ja tatsächlich so ein bisschen auch aus dem Mountainbike-Bereich kam, dann sind die Räder doch schwerer geworden und vor allem, dass jetzt überall ein bisschen mehr Aerodynamik rausgeholt werden soll oder möchte, da sind wir etwas und haben uns entfernt vor Gewichten, die wir
schwer.
Vor ein paar Jahren erreicht hatten. Ja, die macht schwer, aber schnell.
Aber
also, weißt du,
das ist
ach, wenn es so einfach wäre.
Wenn es nur so einfach wäre. Ja, aber auch da sieht man ja wieder, was ihr uns da einfach alles abkupfert. Scheibenbremse, ich glaube, eure Reifen werden immer breiter. Die sind inzwischen ja fast so breit wie früher mal die allerersten Mountainbike-Reifen. Ich glaube, die Lenker werden immer breiter.
Lenker nicht unbedingt. Reifen, ja, werden breiter, macht's vielseitiger, weil halt irgend schlaue Menschen festgestellt haben, dass ein breiter Reifen genauso schnell rollt wie ein schmaler Reifen und mehr Komfort bietet. Das hat eine ganze Weile gebraucht.
Rollt ja sogar schneller.
Ja, ja. Also ich meine, das hat eine ganze Weile gebraucht, bis das irgendwie in den meisten Rennradfahrerköpfen angekommen ist, weil der Rennradfahrer an und für sich ist ja eigentlich ein überzeugter Traditionalist. Also der ist
ein richtiges Gewohnheitstier. Dem, ja.
Der steht Neuem gegenüber. Ich meine, die Scheibenbremse hat ja auch lange gebraucht, bis sie sich dann final jetzt wirklich durchgesetzt hat. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir sind. Aber so der Traditionalist.
Ich dachte, da verbrennt man sich immer noch die Wade dran.
Man schneidet sie sich auf.
Ja,
oder ab oder so,
schlimmer.
Oder? Das war nicht so ein
Bein komplett ab, eigentlich. Sofort.
Interessantes Argument gegen die Scheibenbremse. Und deswegen gibt es nur noch einbeinige Mountainbike-Fahrer wahrscheinlich. Ja, Entschuldigung.
Worüber wir jetzt noch.
Wobei,
gar
darf
nicht,
ich da noch eben einhaken? Ist das nicht schlimm? Ja, also, so immer unter Traditionalisten zu sein und die erstmal alles neu. Es ist im Mountainbike-Bereich, um ehrlich zu sein, ja auch so ein bisschen. Aber.
Ich wollte gerade sagen, im Mountainbike-Bereich, da muss man jetzt sagen, da kann ich euch selber den Ball zurückspielen, weil da habt ihr es ja, da ist es nicht die Scheibenbremse, die der Aufreger war, sondern eher die Elektrifizierung, also der Motor am Rad, der ja beim Rennradbereich noch wirklich, also sowas von unter ferner Liefen stattfindet. Aber bei euch ist das motorisierte Mountainbike, das elektromotorisierte Mountainbike ist ja schon quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen, oder nicht?
Wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht, dann ist das nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern dann ist es die Mitte der Gesellschaft.
Hat es sich da breit gemacht.
Und noch ganz schön viel links und rechts von der Mitte dazu. Ja, absolut. Also und absolutes Streitthema wird es wahrscheinlich auch noch immer oder wird es noch lange bleiben, auch wenn wir selber versuchen, dagegen zu steuern und eigentlich für uns ein Mountainbiker ist, auch wenn er eben mit einem Motor fährt. Aber ganz klar, also es ist ein hochemotionales Thema natürlich.
Ja, und das ist ja im Rennradbereich, ich meine, da gab es mal vor ein paar Jahren, gab es so ein, zwei oder mehr auch Modelle mit Motor, aber Christian, was sagst du, ist wieder zurückgegangen, könnte man sagen, oder?
Jein, also ich glaube, das haben jetzt einige gesehen, dass es das gibt und da gibt es jetzt auch mittlerweile halt technische Lösungen, das einigermaßen clean in die Räder zu integrieren. Dass es halt auf den ersten Blick nicht auffällt, dass du da nicht irgendwie einen riesen Akkuklotz hast, sondern dass es relativ schlank auch und die Dinger gar nicht mal so schwer sind. Also es ist, also die guten waren so, glaube ich, zwischen 10 und 11 Kilo. Das ist schon mehr als ein normales Straßenrad, aber es war halt jetzt nicht exorbitant schwer. Ich glaube halt einfach, dass da der Mehrwert nicht so spürbar ist wie bei einem E-Mountainbike, weil die Dinger dürfen halt qua Rechtslage nur bis 25 mithelfen. Das heißt, hast du im Flachen als normal trainierter Rennradfahrer relativ schnell bist du auf diesen 25. Also da hilft es dir nicht viel. Es hilft dir ein bisschen den Berg rauf, ja. Aber ich glaube halt insgesamt ist der Vorteil im Vergleich zu den Mehrkosten, die ein E-Rennrad kostet, ist es halt einfach in Summe kein Angebot, was so überzeugend ist wie scheinbar diese E-Mountainbikes, was den Spaßfaktor angeht. Ich habe es mir sagen lassen, die müssen halt schon richtig Laune machen. Und deswegen glaube ich, im Rennradbereich ist es halt einfach nicht so, dass die Vorteile einfach so überwiegen, dass man sagt, okay, ich gebe halt die 2.000, 3.000 Euro mehr für so ein E-Rennrad aus. Von daher glaube ich, dass da die Verkaufszahlen einfach nicht so sind, dass das halt jetzt überhand nehmen würde.
Nee, das sind sie wahrscheinlich im Moment zumindest noch nicht.
Würde mich auch wundern. Also ganz klar, wir haben als die ersten E-Mountainbikes kamen, habe nicht nur ich, wir haben alle gesagt, Leute, was ein Schwachsinn, das setzt sich doch im Leben nicht durch, das braucht doch kein Mensch. Wir fahren doch Mountainbike, weil wir uns anstrengen wollen, weil wir irgendwie schweißgebadet oben auf den Berg ankommen wollen. Außerdem, das ist doch schwer, das sieht doch auch hässlich aus und überhaupt ein Motor in einem Fahrrad und für Oma und Opa in der Stadt ist das ja toll, aber doch nicht für uns. Und also wir haben das natürlich alles absolut genauso gesagt. Wir hatten dieses Argument mit den 25 km/h natürlich nicht so. Das ist schon natürlich ein echtes Rennradargument. Da brauchst du ja nur einmal an der Kurbel drehen, da bist du da ja im Prinzip schon. Das hatten wir natürlich nicht, trotz allem. Da hätte keiner am Anfang ein, zwei Firmen abgesehen, die dann ja auch richtig Geld damit verdient haben, Stichwort Highbike, da hätte keiner einen Cent draufgesetzt. Und jetzt sind wir so als Bio-Mountainbiker, wobei ich durchaus auch beides fahre, eben nicht mehr die Mitte der Gesellschaft, sondern schon eher Rand der Szene inzwischen. Ja, so ist es explodiert.
Bisschen in Unterzahl vielleicht.
Ja, noch, ich glaube noch nicht in Unterzahl, was wirklich jetzt die Masse der Mountainbiker im Wald und am Berg angeht, aber zumindest in der klaren Unterzahl, was die Verkäufe angeht, ja.
Ja, das stimmt. Wir haben jetzt viel über die Unterschiede so der Kategorien und so oder der Fahrradfahrarten, Rennrad und Mountainbike gesprochen. Es gibt so eine Kategorie, die vielleicht ja ein bisschen das Bindeglied sein kann, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Das ist nämlich das Gravelbike, das ja quasi vielleicht ja so eine Brücke schlägt zwischen dem Rennradfahren rein auf Asphalt und dem Mountainbike nur im Wald. Was sagt ihr dazu? Ist das Gravelbike ein Rennrad im Mountainbike-Pelz oder schon ein verkapptes Hardtail oder eine ganz eigene Kategorie?
Ich erinnere mich da an den Kollegen André Schmidt, der irgendwann mal meinte, ein Gravelbike sei ein Hardtail für Arme.
Steile These.
Ja, aber die habe ich, glaube ich, auf Band. Also ich glaube, das war in irgendeinem von den Mountainbike-Podcasts von den Kollegen, habe ich diesen Satz mal aufgeschnappt. Und ich muss sagen, ich sehe halt im Gravelbike sozusagen das Beste aus beiden Welten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb die Dinger so durch die Decke gehen und auch nachhaltig durch die Decke gehen, dass sie einerseits schnell, sportlich, leicht sind wie ein Rennrad, gleichzeitig aber diese Nachteile, dass du halt an Straßen und asphaltierte Wege gebunden bist, sozusagen aufgreifen und dir einerseits die Freiheit erlauben und andererseits hast du halt ein sportlich, schnelles Fahrrad das eigentlich für jeden irgendwie was bietet. Also da sehe ich so die großen Stärken drin.
Ich glaube ja, ich habe gesagt, ein Gravelbike ist eigentlich ein Hardtail mit einem untauglichen Lenker.
Oder so.
oder mit einem unbrauchbaren Lenker. Also ja, man kann sagen, es verbindet das Beste aus beiden Welten oder vielleicht auch das Schlechteste. Also diesen komischen Lenker und ach ja, ich tue mich da schwer mit. Nein. Also ich tue mich natürlich grundsätzlich schon mal schwer damit, dass man das irgendwie als so neu feiert, weil es ja irgendwie auch uralt ist.
Es ist so ein bisschen das Ur-Mountainbike ja eigentlich, oder? Das war doch diese Klanker oder so, die mit fast so einem Rennradlenker irgendwie...
Tatsächlich gab's das auch schon immer und es gibt sensationelle oder legendäre Bilder von John Tomek. Ich glaube, das war 1990 in Durango bei den Weltmeisterschaften, wie er die Downhill-Weltmeisterschaft mit einem Dropbar fährt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es gewonnen hat oder ob er Zweiter geworden ist. Sensationelle Bilder und ich glaube, GT hatte auch schon mal Anfang der 90er Jahre so ein Rad, was eigentlich auf 27,5 Zoll stand, also die haben eigentlich 650B quasi erfunden gehabt, was ja auch ein uraltes Laufradmaß eigentlich ist, was ganz früher französische Tandems mal hatten. Dann hatte dieses GT auch breite Stollenreifen drauf, aber halt auch eben einen Dropper. Also so ein bisschen gab es das schon immer und natürlich gab es den Crosser ja auch irgendwo schon immer. Klar, der ist dann jetzt halt ein bisschen sportlicher vielleicht, das ist Gravelbike. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben diese neue Kategorie, sie nennt sich Gravelbike und ich finde dieses schnelle Fahren durch den Wald über Schotterwege tatsächlich auch geil. Ich mag das auch total. Aber ich glaube halt, dass man ganz vieles davon wirklich auch mit einem leichten Hardtail, und das gibt's ja tatsächlich noch, dass man da nicht so viel langsamer wäre und man hätte halt bergab noch ein bisschen mehr Spaß. Aber sonst gebe ich dir schon durchaus, oder ganz am Ende, ja, verbindet das ein bisschen natürlich die beiden Lager, und vielleicht ist das ja auch ganz, ganz gut so. Und ich glaube nur, man muss wahrscheinlich dann, vielleicht bei Gravelbike dann aber auch wirklich wieder aufpassen, weil jetzt kommt die Federgabel, jetzt kommt die Variostütze, die Scheibenbremse ist schon dran, die Reifen werden vermutlich immer breiter, weil man immer mehr merken wird, noch mal 0,1 Zoll drauf, geht's ja noch besser auf Schotter. Die Geometrien sind ja noch sehr, sehr klassisch. Da würde ich mal prognostizieren, da wird der Lenkwinkel auch mit jedem Jahr ein halbes Grad flacher. Und dann ist halt wirklich bald, also jetzt mal in Anführungszeichen, die Gefahr da, dass es ein Mountainbike ist.
Ja, also dass quasi der Mountainbike, der Hardtail-Rahmen, das nächste einfach ein bisschen umlackiert wird und mit einer Stargabel oder nur einer ganz, ganz kleinen Federgabel dran, und dann hast du schon dein
Ja, das glaube ich noch nicht. Ich glaube schon, dass da so viel Musik gerade in dieser Kategorie ist, dass die Hersteller da schon ihre eigenen Produkte für haben, zumal es jetzt auch nicht mehr so viele wirklich, wirklich toll gemachte Hardtail-Rahmen gerade gibt, aber die Frage ist dann wirklich, ob die Abgrenzung dann noch irgendwann da ist und ob das dann wirklich noch so ein schnelles Schotterrad ist oder ob es dann nicht auf einmal auch ein Geländerad wird.
Ja, ich glaube, da in dem Bereich bewegt sich gerade relativ viel. Da wird viel versucht und halt auch diese Varianten mit Variostütze, mit was weiß ich was, mit noch breiteren Reifen. Ich glaube, da hat das gerade die gegenteilige Entwicklung beim Rennrad, wo alles wieder so ein bisschen zusammenläuft, läuft es beim Gravelbike gerade so ein bisschen raus, dass du diese eher schnellen, die eher leichteren, die eher sportlichen Gravel Racer quasi hast. Und auf der anderen Seite die halt immer fetter, die immer vollgepackteren werden, die dann auch fürs Bikepacking, weil das ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes, wo dann irgendwie wie Overnighter machst und mal hier eine Zweitagestour mit Campen und Zelten, das ist ja nochmal was völlig anderes, dass sich das so ein bisschen aufdröselt und deshalb auch ja dann die Hersteller nicht mehr nur noch ein Gravelbike im Programm haben, sondern zwei oder drei unterschiedliche Modelle, weil es halt jeder so ein bisschen versucht, alles abzudecken, was da möglich ist. Und deswegen, glaube ich, experimentieren die halt auch mit Federgabeln, mit Variostützen, was da im Markt ankommt, was nachgefragt wird und wo dann nicht wiederum das Bedürfnis, also was ich oft wahrnehme vom des Gravelbikers, ist dann doch einigermaßen schlicht und dann doch simpel zu haben und eben nicht diese überkandidelte Technik vom Mountainbike mit allem möglichen Gedöns, das halt auch einfach den kleinen Nachteil hat, dass es kaputt gehen kann. Und alles, was nicht kaputt gehen kann, ist, wenn du unterwegs bist, natürlich hilfreich.
Ein großer Vorteil vom Gravelbike, und da wäre ich jetzt mal wieder bei einer kleinen Spitze. Da fährt ja der normale Gravelbiker, wenn ich das so richtig sehe, der fährt ja wenigstens gescheite Pedalen und damit gescheite Schuhe. Weil das finde ich ja beim Rennradfahren auch so, also ganz ehrlich, diese Schuhe und vor allem die Art und Weise, wie man damit läuft, diesen Watschelgang, wenn ich da mal an der Eisdiele dann anhalte, was man ja so als Rennradfahrer macht, denke ich mal. Ach, das ist doch, gibt es da keine Möglichkeit? Kann man da nicht so irgendwie so pushen, irgendwie mitnehmen, indem man da reinschlüpfen kann oder so?
Man könnte die Schuhe ausziehen, aber ich weiß nicht, ob man das will. Hat man auf jeden Fall einen Tisch für sich.
Und die Pushen, die müssten wir ja dann in irgendeine Art von Rucksack oder sonst was mitnehmen. Und Rucksäcke haben ja nur Mountainbiker.
Genau, wie transportiert ihr denn euer Zeugs überhaupt?
Was habt ihr alles dabei? Ja. Was nicht in die Trikottasche passt. Also ich
habe tatsächlich oft eine Axt dabei und eine Klappsäge und
Campingstuhl,
Regenjacke, Messer,
aber André, ganz viele Tools. Wieso brauchst du denn eine Axt und ein Messer, wenn du nicht im Straßenverkehr unterwegs bist?
Als Mountainbiker weißt du ja nie. Ich meine, wir sind in der freien Natur, wir sind in der Wildnis. Es gibt wieder Wölfe, Bären, also
vielleicht Blaubeeren oder
kurz davor vielleicht noch einen Jagdschein zu machen und ein Gewehr mitzunehmen. Nein, da bin ich tatsächlich so ein typischer Mountainbiker, der natürlich immer viel, 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 viel zu viel mitschleppt, um wirklich für alle Möglichkeiten und Gefahren in der wilden Natur, die ja so wild nun mal bei uns ja in Europa auch nicht ist, gewappnet zu sein. Aber
also du könntest zur Not auch eine Nacht notbivakieren mit deinem normalen Tagesgepäck.
Ja, ich habe sogar tatsächlich oft einen kleinen Biwaksack dabei, ja.
Das erspart dir natürlich die Schmach, dich bei einer Panne und du hast keinen Ersatzschlauch mehr dabei oder sonst was, dich dann abholen zu lassen, weil du kannst einfach quasi übernachten und dann am nächsten Tag dein Glück versuchen. Vielleicht kommt ja jemand vorbei mit einem Ersatzschlauch oder so.
Genau, wobei den Schlauch haben wir ja auch größtenteils eliminiert. Aber das macht er auch jetzt, oder?
Es wird hartnäckig versucht, aber so richtig, ich glaube nicht, dass sich das flächendeckend durchsetzt.
Weil ihr immer noch 15 Bar in eure Reifen pumpt?
Nicht mehr ganz. Wir sind knapp drunter. Aber ich muss ja sagen, also da bin ich fast schon Mountainbiker. Ich fahre mittlerweile auf meinem Rennrad wohlgemerkt mit 28 mm Reifen. Ich fahre mit 3,2 Bar vorne und hinten. Da kriege ich schon die bösen Blicke von den Rennradfahrern.
Wollte ich gerade sagen, da sagt doch die Rennradfahrergruppe eigentlich zu dir, oh, guck mal, du bist platt gefahren, oder?
Ja, genau. Das ist eigentlich platt gefahren in Rennradfahrerkreisen, aber ich bin damit einen Sommer lang sehr gut gefahren und es hat mir sehr gut getaugt. Aber ich glaube, das wäre sogar nochmal ein eigenes Thema, diese ganze Tubeless und Reifenbreite und Luftdruckdiskussion. Also ich glaube, da kann man sich auch, werde ich gleich mitnehmen auf die Themenliste. Aber also abschließend zu dieser Kategorie Gravelbike, würdet ihr... Wem darf man diese neue Bike-Kategorie mehr zuschreiben? Ist es mehr quasi ein verkapptes Mountainbike mit einem blöden Lenker oder ist es ein Rennrad, auf das ein bisschen zu breite Reifen draufgekommen sind? Wo seht ihr das eher?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass insgesamt, also es ist mein Eindruck, aber ich habe dann nur meine Erfahrung, dass mehr Rennradfahrer aufs Gravelbike umswitchen, eben aus den verkehrsgenannten Gründen, als jetzt Mountainbiker aufs Gravelbike. Oder kannst du, André, mich vielleicht korrigieren, wie da der Wechselwähler sozusagen ist? Der
ja, ich weiß es, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so genau. Ich glaube, es wird spannend zu beobachten. Also ich, ganz klar, das Gravelbike kommt schon mal erstmal aus dem Rennradsegment. Das waren die Firmen, die damit angefangen haben. Klar, da waren so ein bisschen natürlich diese typischen Underground-Firmen wie Surly oder so, oder Salsa, aber
ich dachte, da kommt jetzt Specialized.
Aber ich glaube, grundsätzlich war die Entwicklung des Gravelbikes erstmal Rennrad gesteuert. Zumindest gewesen. Aber jetzt merkt man ja immer mehr, dass immer mehr Mountainbike-Firmen damit reinkommen. Oder dass auch Mountainbike-Zulieferer, wie jetzt da ganz prominentestes Beispiel halt SRAM mit RockShox. RockShox hat ja nie was im Rennradbereich gemacht, macht aber jetzt halt eine Gabel fürs Gravelbike, macht eine Variostütze fürs Gravelbike. SRAM macht einmal One-by-Antriebe fürs Gravelbike. Also da kommt auf einmal jetzt ein Impuls aus der Mountainbike-Industrie dazu. Und ich glaube, dass das bei den Fahrern und Fahrerinnen da draußen so ähnlich ist. Ich glaube, das war schon am Anfang eine reine Rennradveranstaltung. Also Rennradfahrer gehen mal in den Wald und gucken, wie es da ist. Und jetzt kommt da schon auch immer mehr, glaube ich, die Mountainbike-Szene dazu, weil in gewisser Weise das Mountainbike, das Gravelbike auch so eine Lücke natürlich schließt, die wir uns selber aufgerissen haben. Eben weil unsere Dinger immer schwerer geworden sind, immer komplizierter. Selbst ein Hardtail für 2000 Euro, was ja dann irgendwie auch schon ein bisschen Geld ist, ist halt relativ schwer. Es ist dann auch, um ehrlich zu sein, nicht wirklich geil, weil es dann ein relativ biederes Rad vermutlich ist mit, naja, da ist dann halt nichts Besonderes dran. Und wenn man dann guckt, oh, guck mal, für dasselbe Geld kriege ich ja ein Gravelbike, das ist nochmal ein bisschen leichter. Das ist irgendwie auch cooler gerade, das ist angesagt, das ist hip. Das ist vielleicht auch mal ein bisschen was anderes, weil ein Hardtail hatte ich jetzt ja auch schon dreimal und mein altes, ja gut, dann lasse ich es halt noch da und dann fährt es ja irgendwie immer noch, falls ich es mal im Winter fahren will oder so. Aber ich glaube schon, dass sich der ein oder andere Mountainbiker, der jetzt so auf der Suche, jetzt natürlich nicht nach einem dicken Fully oder sowas ist, aber der auf der Suche nach einem schnellen Rad eben für Wald und Wiese oder für Wald und Flur ist, dass der jetzt auch aufs Gravelbike umsteigt.
Ja, ich würde auch sagen, also kleine Spitze zurück, dass viele, die bisher mit Mountainbikes unterwegs waren, ob man die jetzt als Mountainbiker bezeichnen würde, weiß ich nicht, auf jeden Fall, die ein Mountainbike unterm Hintern haben, die ein Rad haben, was für sie völlig overpowered ist, weil die fahren damit irgendwo in der Rheinebene über Wirtschaftswege, wo man kein Mountainbike für braucht. Die hatten halt bisher immer eins, wahrscheinlich, weil es halt so die bisschen Unabhängigkeit vom Asphalt irgendwie bietet, aber die brauchen keinen Federweg, die brauchen kein Mountainbike, die brauchen kein Hardtail für das, was sie fahren.
Ja, absolut. Und von daher kann das wirklich dazu führen, dass da wirklich eine Lücke geschlossen wird und dass dieser ganze Trend Gravelbike dann am Ende auch nachhaltiger ist, als man es vielleicht auch am Anfang gedacht hat. Es ist ja immer so, wenn so neue Kategorien oder so neue Sachen auf einmal mal sehr schnell sehr hip werden, dass man mal immer denkt, naja, komm, da.
Das ist eigentlich aus den Fatbikes.
Warte mal 2 Jahre.
Genau, wunderbares Beispiel, die Fatbikes. Das war, es gibt sie ja immer noch.
Und ja,
es
ich
gibt
sehe auch manche arme Würste, die damit rumfahren.
Und es gibt auch immer noch absolute Liebhaber davon. Und wenn man in Alaska wohnt, ist das auch ein gutes Rad.
Ich wollte gerade sagen, in Kanadas hohen Norden.
Die wenigsten leben da halt. Und für alle anderen ist und bleibt es diskutabel. Aber klar, was haben wir da vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren für einen Hype rausgemacht? Wobei ich auch damals schon gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob die Dinger wirklich gekauft werden oder ob das einfach jetzt nur jeder Hersteller macht, weil sie es halt machen müssen und weil es auch ganz cool ist für den Shop, weil so ein Fatbike, wenn du das ins Schaufenster hängst, das zieht dann schon mal Leute an. Aber wer kauft es denn? Aber egal, es ist immer noch da, aber es ist natürlich quasi von der Bildschirmfläche größtenteils verschwunden und ich glaube, dass das beim Gravelbike nicht der Fall sein wird.
Nee, davon bin ich überzeugt.
Dafür ist der Trend, glaube ich, jetzt auch schon wieder zu lange, ja. Also wir reden ja immer noch vielleicht nur von 3, 4 Jahren oder so, aber das ist dann für die meisten Trends in der Fahrradszene, die wirklich nur ganz kurz da waren, die waren dann auch wirklich nach 2 Jahren wieder, war das Thema wieder durch, ja.
Das ist doch eigentlich, also ich finde, das ist schön, dass es so eine Kategorie gibt, die ja offensichtlich beide Fahrertypen so ein bisschen abholt. Den Mountainbiker, der aber im Mountainbiken nicht all das findet, was er sucht und das jetzt quasi der, wo das Gravelbike ihm die Aspekte des Rennradfahrens bietet, die er vorher nicht hatte. Und der Rennradfahrer, der aber der noch nicht der Mountainbiker ist, aber der gerne, der Aspekte des Mountainbikens gerne mag und der jetzt durchs Gravelbike so ein bisschen, ja, den Teil vom Mountainbiken, den er beim Rennradfahren vermisst, da mitnehmen
den
kann
Spaß.
Auf einem Rad. Ja, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber
die Freiheit. Ich mache mal ein bisschen Werbung hier für den Wald.
Yeah. Ich mache auch mal einfach ganz gut Werbung für euer Magazin. Also wer sich Andres salbungsvolle Worte noch mehr anhören will, der kann den Mountainbike-Podcast sich einfach anhören, der unter dem Namen Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast, zu finden ist auf Spotify und generell da wahrscheinlich auch da, wo ihr diesen Podcast hier hört. Und auch Roadbike gibt's ja nicht nur als Podcast. Es gibt noch ein dazugehöriges Magazin, was ganz toll ist und einmal im Monat kommt. Die Roadbike, die gibt's am Kiosk oder ganz einfach im Abo. Unter roadbike.de/abo bekommt ihr dieses Heft direkt nach Hause, was, finde ich, ein toller Service ist. Und im Internet gibt's uns auch. Da gibt's nämlich roadbike.de oder mountainbike-magazin.de. Da findet ihr alles zum Thema Rennrad oder eben Mountainbike. Und wenn ihr noch mehr über diese tolle Kategorie Gravelbike erfahren wollt, dann lege ich euch gravel-bike.com ans Herz. Das ist nämlich die Webseite von unserem Gravelbike-Magazin, was auch einfach Gravelbike heißt. Kann man sich ganz einfach merken. Genau, das könnt ihr euch auch mal angucken und dann findet ihr alles zu dieser nicht mehr ganz so neuen, aber immer noch tollen Kategorie von Fahrrädern. Ja. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich sage danke an Christian und André, dass ihr versucht habt, euch in die Radschuhe des anderen mal reinzuversetzen und auch so viel Verständnis mitgebracht habt. Also und nach draußen sage ich ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwie Ideen habt für Themen oder Kritik oder vielleicht sogar Lob, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de oder auf den sozialen Kanälen auf Instagram, Twitter und Facebook sind wir als roadbike.magazin unterwegs. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao.
Dankeschön. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.